und herzlich willkommen zu Brain Pops. Mein Name ist Lennart Stechmann und bevor ich hier meinen Co-Host Dom Teodoro mit ins Boot hole, erstmal ein liebes Dankeschön an die Poppies. Vielen Dank, dass ihr lieber wieder eingeschaltet habt. Ihr supportet uns hier jede Woche. Da freuen wir uns sehr drüber und das muss halt auch mal einfach gesagt werden. Und jetzt hole ich hier unsere Performance-Nudel mit ins Boot. Er lacht schon, weil er auch gleich wieder anfangen wird, mich zu beleidigen oder so, wie er es letzte Folge auch schon gemacht hat. Ihr kennt ihn. Ich freue mich sehr, dass er wieder hier ist. Hi, Dom.
Mensch, Lennart, das hast du dir jetzt eine Woche überlegt, ja? Performance-Nudel. Großartig, gefällt mir. Ja, Grüße an die ganzen Poppies. Ich hoffe, ihr seid gut drauf und ja, ich freue mich auf die Folge heute.
Ja, ich auch. Wobei, ich kann schon mal direkt vorweg warnen, jetzt nachdem du ja hier das beschauliche Göttingen verlassen hast, traue ich mich auch wieder hierher. Und ich bin jetzt vor 2 Tagen hierher gezogen und bin eigentlich seit 2 Tagen Möbelpacker, wie auch heute noch. Und jetzt habe ich mir nur eben ein Sushi reingeballert und noch so ein Zuckergetränk. Und jetzt bin ich auf so einem richtigen High und gleich breche ich ein. Dann bin ich so ein richtig quengeliges kleines Kind gleich. Aber da wir einen tollen Gast heute haben, denke ich, wird die Qualität der Folge darunter nicht leiden. Ja, Dom, wie immer würde ich sagen, du holst ihn mit ins Boot, oder?
Ja, ich freue mich schon. Ich bin schon ganz aufgeregt. Einer meiner Lieblingsspieler haben wir heute zu Gast. Und Lennart, vielleicht noch kurz vorweg. Wir gehen mal wieder an die Nominiererin heute, ne? Ich glaube, unser...
Ja, ich versuche da dran zu denken.
Ja, ich glaube, unser Gast wurde von Harper Kemp nominiert. Man kennt ihn unter mehreren Namen. Ich habe immer gern zu ihm Stahl gesagt. Ich glaube, er hat mich das auch genannt. Aber wie und woher das kam, weiß ich nicht. Und ich habe nochmal in unserem Chatverlauf geguckt. Da haben wir auch das ein oder andere Mal uns gegenseitig geiles Pferd genannt. Und jetzt muss ich die Katze einfach aus dem Sack lassen. Ich freue mich heute hier in der Show Dominik Spohr in der Show zu haben. Hey Dom!
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, wir bringen wahrscheinlich Lennart das ein oder andere Mal heute aus dem Konzept, weil ich weiß nicht, ob Lennart das schafft, mit 2 Doms gleichzeitig umzugehen. Mit mir schafft das ja schon nicht.
Ja. Double Dom heute.
Oh Gott, ja, da geht schon gut los hier. Ja, Dom, die wichtigste Frage vorweg. Bist du auch ein Poppy?
Ich bin auch Poppy, ja, tatsächlich. Ich habe auch eure kleine Streitigkeit bezüglich der Namensfindung mitbekommen, aber ich habe auch schon die ein oder andere Folge gehört. Natürlich auch die mit Harper Kemp, in der ich nominiert wurde. Shoutout an dieser Stelle an Harpy, der war jetzt bis gestern noch bei mir zu Besuch. Und,
also.
Und ja, ihr macht super Content, ja. Sehr viel Positives, was diese Welt gebrauchen kann.
Ah, vielen. Das freut uns sehr zu hören.
Was war sonst noch so einer deiner Folgen, wo du gesagt hast, die hat dir gefallen?
Ja, Dennis Wucherer fand ich gut. Den höre ich sehr gerne. Also ist ein aufgeräumter deutscher Trainer mit sehr viel Fachwissen, der auch noch seine Spielerkarriere nicht vergessen hat, wie das bei manchen manchmal so ist, die dann
kann
vielleicht
ich nur bestätigen.
Vergessen haben, wie das so als Spieler war. Und ja, dem höre ich einfach gerne zu.
Ja, das war für uns auch eine sehr einfache Folge, Dom. Da mussten wir eigentlich nur so kleine Brotkrumen hinwerfen und der hat die ganz dankbar verwertet und hat eine geile Folge da mit uns produziert.
Vielleicht, Lennart, bevor wir einsteigen für die Poppies, Dom, du hast mehrere Jahre bei der BG Göttingen gespielt und spielst jetzt aktuell bei Phoenix Hagen. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz dazu etwas.
Ja, genau. Ich bin ja Urhagener, geboren und aufgewachsen hier, das komplette Jugendprogramm hier durchlaufen. Dann auch schon Pro A und beziehungsweise damals noch zweite Bundesliga Nord und dann Pro A. Dann einen Aufstieg gefeiert und dann 3 Jahre BBL in Hagen. Dann ein kleines Intermezzo, eine Saison in Gießen. Und dann, ja, 4 tolle Jahre, die ich in Göttingen spielen und leben durfte. Wo wir auch eine Pro-A-Meisterschaft gewinnen konnten. Und ja, das war vielleicht die beste Zeit meiner Karriere bis zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen.
Ja, also Dom, die Medaille habe ich tatsächlich auch bekommen, ne? Auch als Trainingsspieler durfte ich die mir umhängen.
Lennart, völlig zu Recht, völlig zu Recht. Ich glaube nicht, dass dieser Erfolg damals ohne dich möglich gewesen wäre.
Ja.
Und deswegen.
Eindeutig. Hätten wir nicht den Sieg gegen Cuxhaven im allerletzten Saisonspiel, wo wir schon safe Platz 1 waren, geholt, dann wäre das Ganze schiefgelaufen. Ich weiß es einfach.
Das war
die
gut.
Moral wäre gebrochen.
Genau, worden. Das war gut für die Moral in der Truppe. Und also völlig zu Recht. Die Medaille solltest du eigentlich jeden Tag um den Hals tragen. Ich weiß nicht, warum die bei dir irgendwo zu Hause hängt.
Ja, Dom, da hast du eine ganz gute Story zu. Da Dom und ich haben ja mal zusammen in der WG gewohnt und der hat da so eine Art, auf unserem Klo haben die so eine Lennart-Stechmann-Schrein entworfen und da hing die sehr omnipräsent mit Trikots und weiß ich nicht was. Es war immer sehr unangenehm, wenn wir Gäste hatten.
Stark, ja. Ich kenne sowas. Also meine Frau, die packt immer gerne die Dominik-Sporttassen. So das Merchandise, was so über die Jahre entstanden ist. Aus Göttinger Zeit noch, aber auch hier aus Hagen. Und wenn dann Gäste kommen, dann werden immer gerne die Dominik-Sporttassen ausgepackt. Das ist mir super unangenehm. Ich könnte da immer, gerade wenn das Leute sind, die man jetzt noch nicht seit 10 Jahren kennt, sondern vielleicht mal neue Nachbarn oder so. Und dann stehen da diese Tassen. Und sie macht das ja nur, sie weiß ganz genau, was das bei mir auslöst. Und das ist mir immer furchtbar unangenehm. Aber es ist halt ihr so, ihr kennt sie ja auch. Also das ist ihr, nichts bereitet ihr mehr Spaß als solche Sachen.
Aber du kannst immerhin direkt intervenieren. Bei uns war das damals so, die Gäste sind dann völlig verstört vom Klo zurückgekommen und ich hatte das irgendwann auch vergessen und dann habe ich einfach ganz normal weiter und dann irgendwann ist mir so aufgefallen, ach so, die haben diesen Schrein da gesehen. Naja, Dom, also beide Doms meine ich jetzt, aber Dom Spohr, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was. Wir fangen heute mal ein bisschen mit Performance an, nicht mit meinem Psychologie-Wumms hier, sondern mal ein bisschen Performance, damit sich der andere Dom auch mal direkt zum Beginn der Folge wohlfühlt. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie so deine Beziehung mit Dom Teodoro sich so über die Jahre entwickelt hat, wie sich vielleicht auch entsprechend das Athletiktraining, da sich dein Mindset geändert hast. Vielleicht kannst du da mal 1-2 Worte zu verlieren und dann finden wir da schon was, worauf wir aufbauen können.
Klar, also ja, ohne ihn da jetzt zu sehr bauchpinseln zu wollen, aber ich glaube, weiß er auch selber, dass er da schon eine gewisse Obsession und auch einfach eine Leidenschaft für dieses Thema an den Tag gelegt hat. Schon seitdem ich ihn kenne, was einfach ansteckend war im positiven Sinne. Und ich habe das schon immer, was man jetzt so als Performance Coach bezeichnet, gibt's ja schon seit Jahr und Tag, aber ich glaube, diese Bezeichnung ist erst so in den letzten Jahren aufgekommen. Und ich glaube, dass das einfach für ein Team, aber auch für jeden einzelnen Spieler unglaublich wichtig ist. Gerade wenn man so auf Sachen wie Verletzungsprävention oder auch einfach Steigerung der Leistungsfähigkeit anspielt, dann ist die Personalie des Performance-Coaches einfach super wichtig. Und wenn man dann noch einen hat, so wie Dom, der so passioniert dabei ist, dann macht man das auch gerne. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass Spielern da auch die Eintrittsbarriere zu dem Thema, dass die möglichst gering ist. Und das war bei Dom immer der Fall. Ich hatte lange Jahre schwere Knieprobleme, also eine chronische Entzündung der Quadrizepssehne und was mir immer wieder Probleme gemacht hat, über 1,5 Jahre hinweg. Und wir haben das quasi so, wir haben da so lange dran rumgetüftelt, muss man ja wirklich sagen, bis er mir da wirklich so weit beigeholfen hat, dass das komplett weg war, dann nach einer geraumen Zeit. Also nicht von heute auf morgen, wie gesagt, das war auch ein langwieriger Prozess und wir haben viele Sachen ausprobiert. Und von daher kann man schon sagen, wir haben damals den Grundstein gelegt. Gut, jetzt bin ich auch schon 31, ein paar Jährchen möchte ich noch spielen. Da hätte ich zu der Zeit vielleicht nicht dran gedacht, ne? Weil das mit der Knieproblematik doch schon wirklich, das hat gezerrt, auch an den Nerven, ja, wenn man ständig nur mit Schmerzen trainieren kann, das ist halt nix, ja. Und Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich da ernsthaft mit Plänen, alles über den Haufen zu werfen, um meine Karriere zu beenden, deswegen rumgeschlagen habe. Aber ich war schon auch wirklich dann zu einem gewissen Punkt dann verzweifelt. Und er war dann aber halt auch so dahinterher, dass wir da immer wieder neue Wege gehen, neue Sachen ausprobieren. Also richtig Trial and Error. Und ja, das ist so meine prägnanteste Erinnerung, die ich jetzt auf Performance-Basis, das war ja die Frage, ne? Also würde ich sagen. Ja,
Dom T, was sagst denn du dazu? Wie bist denn du das angegangen? Dom hat jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass er da auch ein gewisser Frust mit dabei war und er wahrscheinlich auch schon vorher viel ausprobiert hat. Wie gehst du denn da mit so einem Sportler um? Wie erreichst du den? Also einmal war es jetzt die Passion, aber hast du dir da irgendwie auch schon vorher Gedanken gemacht oder ist das einfach so deine Art gewesen?
Also erstmal vorweg würde ich, glaube ich, erstmal danke für die netten Worte, Dom. Also was ganz grundsätzlich immer so mein, wie ich an solche Sachen rangehe, man muss natürlich Interesse zeigen. Ne? Mir ist natürlich, wie Dom das gerade schon gesagt hat, mir ist es unglaublich wichtig, dass Spieler sich während der Saison gut fühlen. Außerdem muss man erwähnen, dass in der Zeit, wo Dom Spohr und ich zusammengearbeitet haben, da das war ja meine erste / zweite Saison. Ja, da war ja für mich selber, ich glaube, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, ja, dann wusste ich, glaube ich, selber noch nicht so wirklich, was ich mache. Ja, aber wie Dom schon gesagt hat, was ganz wichtig ist, ist diese Trial-and-Error-Geschichte, weil ich sag immer wieder, man kann, weil das mit Dom Spohr geklappt hat, ja, heißt das nicht, dass es mit einem anderen Spieler genauso klappt. Jeder reagiert unterschiedlich auf Reize und das ist für mich, ja, macht es so komplex in dem Beruf. Mein Ziel ist natürlich, allen zu helfen. Das kann ich nicht erreichen, das will ich erreichen, ist immer mein Ziel, aber das schaffe ich nicht immer. Aber trotzdem geht's dann darum, dass ich den Spielern versuchen will, zu vermitteln, dass sie Sachen halt immer wieder und immer wieder machen müssen und dass sie sich erst ein Urteil über Intervention erlauben können, wenn sie es erstmal eine gewisse Zeit lang gemacht haben, ja, und wenn es dann nicht funktioniert, dann müssen wir wieder neu gucken, ja, und das war mit Dom halt auch ein Prozess und irgendwann haben wir es dann hingekriegt, ja, am Anfang war es nicht ganz einfach, aber es hat dann irgendwann funktioniert und dann ist für mich natürlich, dann geht mein Herz auf, dann denke ich mir, oh, super, ihm geht's gut, wir haben was geschafft, wir haben was gefunden, was dazu beiträgt, dass er vernünftig trainieren kann ohne Schmerzen, ja, und dass das aus seinem Kopf rauskommt. Und wir müssen uns ja auch immer vor Augen halten, dass das Basketballtraining, ja, auf dem Niveau 5-6 Mal die Woche Training oder noch mehr, das ist halt auch nicht gesund für uns, ne? Dafür sind wir auch irgendwie nicht gemacht.
Nee, das definitiv nicht. Aber dann lass uns doch mal gern so ein bisschen ins Detail gehen. Dom hat ja die Knieprobleme, ich glaube, das war das Hauptproblem da angesprochen. Also es ist ja auch oft so bei Performance-Coaches, dass so, oder früher sagen wir einfach mal, war das Mindset ja so ein bisschen höher, weiter, schneller, ne? Einfach immer draufpacken und dann hast du am Ende, ich sag mal, die Beschleunigung oder die Explosivität von so einem Lambo. Aber zum Bremsen hast du halt ja so ein Opel Astra oder so am Start, ne? Und was war denn da bei euch dann im Detail dann, also wie genau sah denn dann das Training für Dom aus? Was habt ihr denn da für Veränderungen dann vorgenommen, also, dass es dann irgendwann geholfen hat?
Ich weiß, aus meinem damaligen Blickwinkel weiß ich noch, dass wir das Knie dann erstmal so ein bisschen versucht haben, in Ruhe zu lassen und haben alles über die Hüfte versucht zu verbessern. Ja, weil Dom hatte bei allen Geschichten, wo er das Bein beugen musste, also in Bezug auf eine beidbeinige Kniebeuge oder ein Splitsquat oder sonst irgendwas, das war schmerzhaft für ihn und dann wusste ich halt, okay, gut, dann können wir da erstmal nicht ran und dann haben wir versucht, die Hüfte zu kräftigen, ja, in zweibeinigen, aber auch in einbeinigen Mustern. Wir haben natürlich auch an Oberschenkel rangegangen, aber immer alles im schmerzfreien Bereich. Was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Schmerzen sich verabschiedet haben, war, glaube ich, einfach die Summierung aus kontinuierlichem Input. So würde ich das jetzt Retro-Perspektive beschreiben wollen. Ich weiß nicht, wie Dom, vielleicht erzähl es mal aus deiner Geschichte. Das war ja jetzt nur meine Meinung.
Ich bin beeindruckt, dass du das noch so vor Augen hast, weil das ist ja nur auch schon bestimmt 5 Jahre her, ja? Also das ist Respekt. Nee, genau so war es, ja? Wir haben das Knie weitestgehend so gut wie möglich in Ruhe gelassen. sind über einen Mix aus Kräftigung und Verbesserung der Mobilität in den umliegenden Gelenken, weil das Knie ist immer der Dumme in der Mitte zwischen Hüfte und Fußgelenk. Und da sind wir halt darüber gegangen, Fußgelenksmobilität, Hüftgelenksmobilität, aber auch Kräftigung der, alles, was so die Hüfte umgibt. Und also du sagst ja gerade, es gibt kein Patentrezept für jeden. Das merke ich auch immer wieder. Also ich habe Teammates aktuell und auch schon die letzten 2 Jahre, die immer mal wieder mit einer ähnlichen Pathologie ankommen. Und ich kann denen dann nur sagen, also was mir geholfen hat, kann bei dir vielleicht auch Verbesserungen herbeiführen oder aber auch nicht. Also das ist genau das, was du meintest. Also das, weil das bei einem funktioniert hat, muss nicht bei den anderen sein. Nur ich erkenne mich da so oft drin wieder. Also einer meiner Teamkollegen, mit dem ich jetzt auch schon in die dritte Saison zusammengehe, der hatte auch immer wieder genau die gleiche Thematik, die ich damals hatte. Hat er mir immer wieder beschrieben. Und dann dieses Brennen. Und ich konnte mich da so gut reinversetzen. Und ich habe ihm dann halt gesagt, ich habe das und das gemacht und bla bla bla. Ja, und er hat dann aber einen völlig anderen Weg gefunden. Er hat es jetzt auch im Griff. Ich weiß jetzt nicht genau, was er gemacht hat, aber Hauptsache, es geht ihm besser und er dankt weiterhin über Leute.
Ja, das hilft, ja.
Ja, wie ich jetzt, wie ist denn, ich meine, du hast es ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, aber was mich immer interessiert, wie sich so, wir haben, glaube ich, ganz am Anfang dieses Podcasts sind wir darauf gekommen, dass Spieler, die relativ früh in ihrer Karriere schon mal verletzt waren, dass die irgendwie eine ganz, ganz andere Perspektive für ihren Körper entwickeln. Ja, wie würdest du denn sagen, hat sich diese ganze Herangehensweise zum Thema Training während deiner Karriere für dich verändert? Ja,
er hat auf jeden Fall einen größeren Stellenwert eingenommen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Spieler, die früh in ihrer Karriere verletzt waren, dass die da immer einen Vorteil irgendwie draus ziehen würden.
Aber hast du recht? Ich auch nicht sagen.
Aber man hört es immer wieder mal. Also wenn man jetzt ein prominentes Beispiel, ich glaube, Danilo Bartel hatte mal, oder das wird immer wieder gesagt zumindest, das wird immer wieder als Beispiel angeführt, hatte wohl früh in seiner Karriere Rückenschmerzen oder Rückenprobleme, schwere Rückenprobleme. Und der hat dann mit einem intensiven Core-Training wohl dazu geführt, dass er halt seine Körpermitte gestärkt hat und das dadurch in den Griff bekommen hat und dadurch dann halt auch dieser kräftige Spieler ein Stück weit geworden ist. Ja, also ich weiß nicht, ob das immer so zutrifft, aber ich glaube schon, dass man, wenn man mal Probleme hatte und auch wirklich über einen längeren Zeitraum, ob das jetzt eine akute Verletzung gewesen ist, wie wenn man sich, weiß nicht, irgendein Band reißt oder so, oder ob es einfach so ein schleichender Entzündungsprozess ist, ist, glaube ich, wurscht. Also ob man da jetzt durch eine Reha geht nach einer Operation oder halt so eine Sache, eine schleichende Entzündung versucht zu bekämpfen. Ich glaube, das ist immer nervig und es ist nie, keiner macht's gerne, aber man kriegt halt ein anderes Gefühl für seinen Körper und auch ein Stück weit ein Gefühl dafür, dass man da nicht wieder hin möchte, sondern dass man dann lieber vorher die Zeit investiert in die Prophylaxe, dass man dann halt irgendwann nicht da steht und nicht spielen kann und seinen Jungs da von der Bank zugucken muss und anfeuern, weil ich glaube, das kann jeder aktive Sportler nachempfinden, dass das Schlimmste ist, ja, wenn man nicht selbst mit eingreifen kann und der Truppe helfen kann.
Ja, das finde ich, das ist auch was ich gerade bei dir extrem mit dir verbinde, dieses Gefühl, weil ich weiß nicht, warum das mir so prägnant in Erinnerung ist, aber ich kann mich an, ich glaube, das war zum Ende unserer, oder zu Beginn der Playoffs von unserer Pro-A-Zeit, wo wir da den Titel auch am Ende geholt haben. Ich glaube, da hast du dir in irgendeiner wichtigen Phase der Saison auch ein bisschen mal umgeknickt und hast dir, glaube ich, ein Band oder so gerissen. Und da war dann noch, hat uns dann auch irgendwie schwer getroffen, weil du natürlich ein wichtiger Bestandteil des Teams warst. Und du hast dann irgendwann mal zu mir gesagt, du Lennart, ich muss jetzt nach Hause, ich schließe mich jetzt für ein paar Tage ein und meditiere ein bisschen und dann kann ich nächste Woche spielen. Kannst du dich da noch dran erinnern und machst du das immer noch so?
Ja, das war natürlich Das war natürlich drastisch überspitzt dargestellt, ne? Aber ich glaube tatsächlich auch an die Selbstheilungskräfte. Also nicht jetzt in irgendeinem esoterischen Sinne, aber ich glaube schon, dass der Geist eine sehr starke Waffe sein kann, die sowohl für dich als auch gegen dich arbeiten kann. Und deswegen habe ich das schon ein Stück weit so gemeint und auch über die Jahre jetzt immer weiter dran gearbeitet, ja.
Ja, das ist mir total hängen geblieben und auch, wie gesagt, dieses Gefühl, was du da beschreibst, da an der Seite dann zu stehen, dass man das nicht aushalten kann als aktiver Sportler, das, ja, wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden, da ist wahrscheinlich jeder ähnlich drauf.
Ja, Dom, mich würde einmal interessieren, das Ganze mal aus einer Spielersicht zu hören, weil das ist ungefähr das, womit ich mich während der Saison tagtäglich beschäftige. Momentan nicht. Momentan haben wir Offseason, da kann ich das Ganze durch eine andere Brille mir ansehen. Aber meine Frage ist, wie dosierst du denn dein Training, dein Krafttraining, Athletiktraining in der Saison? Ja, was ist denn da, was sind denn da für dich gewisse Parameter, wo du sagst, hier, das ist mir wichtig, ich will nicht zu viel machen, ich will aber auch nicht zu wenig machen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich glaube auch, dass das ein Lernprozess war, den ich durchgemacht habe. Ich habe auch ein Stück weit durch dich gelernt, wie ich mir mein Krafttraining ja wie aus so einem Bausatz zusammensetzen kann. Ja, also ich kann mich da noch dran erinnern. Es gibt halt verschiedene Übungen und die lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Also jetzt nur mal als Beispiel: Bankdrücken ist ein Push, ja. Und ein Rudern mit Kurzhanteln ist eine Pull-Übung. Ja. Dann garniert man das noch mit etwas Arbeit für den Core. Und dann machst du im Prinzip das Gleiche für die unteren Extremitäten. Dann hast du eine hüftdominante Übung, wie meinetwegen ein Single-Leg-Deadlift. Und dann hast du eine kniedominante Übung, wie irgendeine Art von Squat, irgendeine Kniebeuge. Ja. Mhm. Und so baue ich mir das dann zusammen, spiele ein bisschen rum mit den Wiederholungs- und den mit den Wiederholungszahlen und den Sätzen, die ich durchführe. Und so versuche ich dann meine Einheiten da in der Saison so zu timen, dass es für mich passt, dass ich halt am Spieltag, ich meine gut, für die meisten Bundesliga-Teams ist es ja so, für die jetzt nicht europäisch spielen, ist es halt auch ein Spiel pro Woche. Das ist ja bei uns auch der Fall, außer wenn man Doppelspieltag ist, aber das ist eher die Seltenheit. Und dann alles natürlich mit dem Ziel, am Wochenende, am Spieltag, nah an den Zenit zu kommen, ja. Und so versuche ich dann mein Krafttraining zu timen und mein Athletiktraining. Natürlich haben wir auch einen Performance-Coach, der mich in vielen Facetten auch an dich erinnert, gerade was so die Begeisterung für die Arbeit angeht. Da machen wir natürlich auch angeleitet, also unter seiner Anleitung machen wir natürlich auch Athletiktraining. Und aber ich glaube, du meintest jetzt eher, was ich so für mich mache, ja?
Ja, das auch ist genauso von der Intensität wird es mich auch nochmal interessieren, weil das ist immer das, wo ich dran hänge, wo ich mir denke, man möchte ja nicht zu sehr pushen, ja, weil du musst ja am nächsten Tag wieder trainieren. Aber auf der anderen Seite möchte man auch nicht zu wenig machen, ja, dass man immer dieser schmale Grat.
Ja, ich meine, man möchte schon einen schönen Reiz setzen auch, ja, weil wenn er da jetzt, weiß nicht, wenn er da statt Eisen zu biegen, wenn er da 20 Minuten auf den Stepper gehst, ja, dann hast du ja deine Zeit verschwendet quasi, ne? Also man geht schon da rein in den Kraftraum und will dann auch ein bisschen, will dann einen schönen Reiz setzen, ja. Jetzt nicht, dass man wer weiß, wie Muskelkater hat am nächsten Tag.
Ja.
Aber schon, dass man weiß, was getan zu haben.
Eine kleine Randnotiz, das, was du gerade mit dem Stepper gesagt hast, im letzten Buch, was ich gelesen habe, von Mladen Jovanovic, sehr, sehr gutes Buch, Strength Training Manual heißt sie, glaube ich, müsste ich nochmal nachgucken, aber da hat er zu genau dem, ich sage jetzt mal Larifari-Training, das hat er Vanilla-Training genannt. Ich muss an dieser Stelle einfach nur so lachen, als das gelesen habe, aber nur eine kleine Randnotiz.
Ja, du bist ja trotzdem kaputt, ja, wenn du da eine Stunde rumpimmelst, dann
Ich habe angeklickt, wir haben hier freizügige Sprache, alles gut.
Okay, kriegen wir einen Explicit Tag. Ja, nicht deswegen. Aber wer weiß, was noch kommt.
Ja, wir waren vorhin auch schon bei Double Dorm, aber ja.
Ja, das war doch völlig, das ist jetzt frei zu interpretieren, ja?
Genau, genau.
Zwei Doms, Double Dom, ja, also da sehe ich jetzt nichts, sehe ich jetzt keine Probleme.
Nee, ich auch nicht, sonst wäre ich da, das war ja am Anfang, da hätte man ja auch noch reingrätschen können. Dom, hast du noch Performance-Zeug auf der Kette oder sonst würde ich immer auch ein bisschen loslegen, aber ich würde dir noch die Freiheit lassen.
Ne, mach ruhig mal, Lennart. Mach mal.
Okay. Ja, also wir haben ja schon jetzt mal über eine Beziehung zu Trainern gesprochen. Jetzt war es der Performance Coach, Athletiktrainer, wie man Dom auch immer nennen möchte. Dom, wie ist es denn, wenn du an einen Head Coach denkst? Wie wichtig ist da die Beziehung für dich zum Trainer im Zusammenhang dann mit deiner Performance? Wie kannst du das einfach mal beschreiben? Du hast ja jetzt auch schon mehrere Trainer erlebt. Was hilft dir da besonders gut? Hast du da gemerkt, wenn Trainer bestimmte Sachen machen, dass du da merkst, okay, jetzt so läuft das oder was gefällt dir vielleicht auch nicht so gut manchmal, wo du dich dann ein bisschen durchkämpfen musst?
Ja, ich habe tatsächlich schon ein breites Spektrum an Persönlichkeiten, an Trainern. Also ohne das jetzt in irgendeiner Weise, dass das
sind auch alles nur Menschen,
wertend gemeint ist, ne? Sondern einfach ganz andere Typen, ganz andere Charaktere, so wie auch jeder Spieler ja unterschiedlich ist, ne? So sind die Trainer ja auch. Und da ist die Frage, wie wichtig lässt man es zu, dass es sein darf. Also ich würde jetzt niemals kann jedem Spieler nur raten, irgendwas auf das schlechte Verhältnis zu dem Trainer zu schieben, weil ich bin ein großer Fan davon, sich über die Sachen Gedanken zu machen, die man selbst in der Hand hat. Und wenn du jetzt mit deinem Trainer nicht klarkommst, dann ist das natürlich erstmal nicht toll, aber ist vielleicht auch eine Sache, an der man arbeiten kann. Und vielleicht auch kann man selbst was dafür tun, dass das Verhältnis besser wird. Das wäre so die erste Sache, die ich da immer sagen würde, weil es ist deutlich einfacher, was bei sich zu ändern und wenn es nur Nuancen sind, als bei jemand anderem und schon gar nicht bei einem Cheftrainer halt.
Ich fand das, also das war ja, wenn wir jetzt nochmal, ich spule nochmal wieder zurück in deine erste Saison bei Göttingen.
Das habe ich mir schon gedacht, dass es darauf, daraufhin.
Nee, aber da war es ja so. Da müssen wir jetzt nicht drum herum quatschen. Du hattest ja am Anfang mit Johann, ich würde jetzt nicht sagen Probleme, aber so, man muss sich ja erstmal finden und du hast, glaube ich, auch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, nicht ganz so viel gespielt, du warst unzufrieden. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht. Ich weiß noch ganz genau, es war bei so einem Spiel in Heidelberg und da war nicht nur bei dir, sondern auch irgendwie bei Johann. Da habt ihr, ich weiß nicht, was sich da zurechtgeruckelt hat, aber von da an war das ja, ich sag mal, ich werde jetzt übertrieben gesagt, eine Liebesbeziehung. So. Und vorher ja eher nicht so. Und dann, das nimmt einen ja mit. Und wie bist du da mit dieser Situation umgegangen, als es noch nicht so lief? Und du hast ja einfach immer weitergemacht, du hast weiter hart trainiert, du hast dich immer weiter reingehängt, aber ich sag mal, wenn man das war irgendwann, glaube ich, um Weihnachten rum oder im neuen Jahr erst, das heißt, du hast schon einige Monate, wo du unzufrieden warst, miterlebt. Wie schaffst du da oder wie hast du das damals geschafft oder vielleicht auch später nochmal, als du nochmal in so einer Situation warst, da weiter volle Power zu geben und dich nur auf die Sachen zu konzentrieren, die du beeinflussen kannst?
Ja, das war tatsächlich, das war eine schwierige Zeit. Es hat nicht so richtig Klick gemacht bei uns am Anfang. Und wir hatten einfach eine andere Vorstellung. Also er hatte eine andere Vorstellung von dem, wie ich spielen sollte. Oder beziehungsweise anders. Ich habe nicht verstanden, was seine Definition von hart spielen war. Ja, ich war immer der Meinung, ich war nicht nur der Meinung, ich hatte auch die Reputation ein Stück weit des Kämpfers, ja, und dann wurde mir quasi genau das vorgeworfen, dass ich das nicht bringen würde. Und das lag einfach nur daran, dass ich nicht verstanden habe. Ich war halt auch noch ein junger oder noch kein so erfahrener Spieler, dass es mir hätte eher auffallen können, sondern das hat einfach eine Zeit gebraucht, und natürlich auch viel Input von Johann, der nicht immer, ja, der jetzt nicht immer nur sachlicher Natur war, das ist auch ganz klar. Ich meine, wir machen, es ist immer noch Sport, ja, und da wird auch mal Klartext geredet. So ein Ton würde wahrscheinlich in einem Büro nicht angeschlagen werden, ja, aber dafür machen wir das, ja, und da muss auch jeder mit umgehen können. Aber das ist auch gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Und das war halt einfach, ich kann da jetzt gar nicht sagen, oh, ich habe dann das und das gemacht und das hat dann den Ausschlag gegeben, sondern das war halt auch wieder eine langfristige Geschichte. Man darf ja nicht immer einfach nur, wenn man jetzt was ändert oder wenn man in seinem Leben was ändern will, muss jetzt gar nicht auf Basketball bezogen sein, dann darf man ja gar nicht, dann kann man ja nicht nach einer Woche gucken, oh, das hat mir jetzt was gebracht. Sagen wir jetzt mal, man möchte eine Diät machen oder man möchte seine Ernährung umstellen, ja? Dann guckt man ja auch nicht nach einer Woche, ja? Da kann man vielleicht schon eine Richtung, ob man sich damit wohlfühlt, aber vielleicht auch nicht, vielleicht wird es erstmal schlechter, ja? Also ich bin ein Fan von langfristiger Betrachtung, ja? Und klar ist das schwierig, weil man will spielen und das nächste Spiel ist nächste Woche, ja? Und am liebsten würde ich doch jetzt schon irgendwas ändern. Jetzt ist Dienstag, wir fangen mit dem Training an. Bereiten uns auf das Spiel am Samstag vor. Was kann ich denn jetzt machen, damit ich am Samstag auf jeden Fall 20 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten auf dem Feld stehe? Ja, aber so funktioniert das nicht. Und so funktioniert es auch bei vielen anderen Dingen im Leben einfach nicht. Ja, sondern man darf da nicht immer zu früh Ergebnisse erwarten. Und so war das halt auch. Ja, es hat dann halt dieses halbe Jahr gedauert. Ich habe jedes Training als Chance gesehen, mich zu beweisen, habe jede Minute, die ich dann auf dem Feld. Ich habe ja trotzdem gespielt. Es war ja nicht so, dass ich da jetzt ganze Spiele auf der Bank gesessen hätte, sondern ich habe ja Minuten bekommen. Da war ich dann sicherlich unter besonderer Beobachtung auch und habe es dann auch in der Videoanalyse immer wieder dann ganz gut abbekommen.
Die Clips habe ich übrigens dann immer zusammenschneiden müssen.
Ja, genau. Das glaube ich. Und ja, aber ich habe einfach dann jedes Training und jede Spielminute als Chance gesehen, mich zu beweisen, ein Stück weit.
Ja. Das wäre doch hier schon mal ein klasse Brainpop, den man hier an ein paar Jugendspieler, die uns vielleicht hören, weitergeben kann. Ja, und dann, wie gesagt, dann hat es ja bei euch Klick gemacht und ihr habt euch gefunden, oder also nicht nur du und Johann, sondern auch das Team hat sich ja gefunden und dann nach ein paar, ich weiß gar nicht mehr, wann das dann losging, irgendwann bist du ja auch Kapitän geworden. Und wie, also erstmal vielleicht vorweg zu fragen, was hast du in deiner Karriere oder was erwartest du immer von einem Kapitän einer Sportmannschaft, jetzt hier spezifisch Basketball, aber ich schätze, das könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen verallgemeinern, sag ich mal. Was sind da so deine Erwartungen oder was nimmst du dir vor, was hast du früher von Kapitänen erwartet?
Ja, ich hatte auch ein paar Leute dabei, die mich sehr geprägt haben als Kapitäne. An erster Stelle natürlich direkt zu nennen Matthias Grote, der leider jetzt schon verstorben ist. Der hat mich sehr, sehr geprägt, in dem, was es heißt, ein Kapitän zu sein. Also ein guter Mann zu sein, aber auch ein guter Kapitän zu sein auf dem Feld. Und ja, das ist einfach diese Leadership, diese Führungsqualität. Und die kann man nicht, das geht nicht mit großen Worten. Da kann man nicht, du wirst nicht daran gemessen, was du vor dem Spiel im Huddle sagst oder so, ne? Manchmal mache ich mir da vor dem Spiel Gedanken drüber. Was muss ich jetzt sagen, bevor wir da rausgehen? Also der Trainer sagt ja schon was in der Kabine und alle sagen schon was. Und dann denke ich immer, aber jetzt muss ich auch noch irgendwas sagen, ne? Aber das ist, glaube ich, ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass das völlig egal ist. Also klar, man sollte jetzt nicht nur Quatsch erzählen den ganzen Tag, aber es ist viel wichtiger, wie du lead by example, ja, also wie du mit deinen Taten oder wie du auf deine Worte Taten folgen lässt. Ich glaube, das ist eher, woran man einen Kapitän erkennt und woran der auch dann gemessen werden sollte. Ja.
Und wann glaubst du, hast du Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen Kapitän. Wann bist du mit dir in dieser Rolle zufrieden? Also woran erkennst du das? Und sagst so, oh ja, also jetzt ohne dir zu sehr auf die Schulter zu klopfen zu wollen, aber du sollst jetzt hier nicht, aber wann merkst du so, okay, das hat jetzt ganz gut funktioniert oder so, das will ich irgendwie weitermachen? Gibt's da so Momente, wo du das merkst?
Ja, die gibt's schon. Die sind aber dann doch eher selten. Also es ist glaube ich, auch da ist man nie perfekt. Wie verhält man sich jetzt nach einer Niederlage? Nachdem man, weiß nicht, ein Dreier auf den Buzzer kassiert hat oder so, ja? Da ist Enttäuschung und da kann man dann nichts, ja, da kann man sagen, Kopf hoch, aber man ist ja selber auch, man ist selber auch am meisten niedergeschlagen und ja, das ist immer schwierig, da so Momente herauszupicken. Aber ich glaube, wenn man was auswählen sollte, dann wäre das so, ja, wie man mit jungen Spielern umgeht. Also ich glaube, da habe ich auch noch sehr viel Potenzial, mich da zu verbessern. Vielleicht werde ich manchmal zu schnell frustriert, ja, weil mit den Jungen, ich versuche das natürlich nicht so durchblicken zu lassen. Aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe des Kapitäns, dass man da sieht, dass man die behutsam an das Level heranführt.
Würdest du auch sagen, es ist eine wichtige Aufgabe vom Kapitän, vielleicht auch mal die Gegenseite vom Coach einzunehmen?
Also, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, klar. Also, weil du bist das Sprachrohr der Mannschaft. Ja. Und wenn irgendwas schlecht läuft oder wenn irgendwas im Argen ist, oder wenn man gar keine konstruktive Kommunikation zwischen Team und Trainer mehr feststellen kann. Ich glaube, da muss man auch mal reinhauen. Da muss man mal dagegen halten, ja. Weil wenn nicht du, wer dann, ja? Also das kann man nicht, das ist auch eine Sache, die kann man nicht delegieren, die kann man nicht abwälzen. Und die muss man machen. Und ich glaube einfach, dass das auch jeder Trainer mit einer starken Persönlichkeit einzuordnen weiß. Also ich würde das jederzeit tun, will ich damit sagen. Und ich glaube auch alle Trainer, die ich bisher kennengelernt habe, ob das jetzt unter Johann war, da gab es Sachen, mit denen waren wir als Mannschaft nicht einverstanden. Dann bin ich vielleicht nicht alleine, aber vielleicht noch mit einem Spieler, der lange genug dabei war, zu ihm hingegangen oder auch jetzt mit meinem jetzigen Coach oder mit unserem jetzigen Coach hier. Auch da werden Sachen angesprochen, die vielleicht die ganze Mannschaft so sieht und manchmal halt auch nur nehme ich mir auch die Freiheit heraus, aufgrund jetzt doch meiner paar Jahre, die ich das schon mache, das Ganze, nehme ich mir die Freiheit raus, auch Sachen anzusprechen, die vielleicht nur ich so sehe, ja, aber da ich halt mindestens 3-4 Jahre älter bin als der Zweitälteste im Team oder der Zweiterfahrenste, sagen wir mal lieber so, dann spreche ich das doch mal an. Und es hat auch noch nie in irgendeiner Weise negative Konsequenzen gehabt. Also ich kann da jeden nur ermutigen, ja, das zu tun. Weil wenn du es ansprichst, nur dann kann's in irgendeiner Weise gelöst werden. Und wie gesagt,
ja, das finde ich auch, also das finde ich jetzt auch wieder ganz interessant, weil das, was du jetzt ansprichst, das ist ja nicht nur als Kapitän im Sport wichtig, sondern das würde ich jetzt tatsächlich auch in zum Beispiel Teams in der Wirtschaft sagen, ne? Also da gibt's ja auch Situationen, dass mit der höchsten Führungskraft, sage ich jetzt mal, dass es da irgendwie mit dem Team im Argen liegt und da brauchst dann halt auch jemanden, der das anspricht, damit dann wieder so eine Art Flow im Team entstehen kann. Ich denke, da ist es mal angebracht, auch die Wirtschaft mit dem Sport zu vergleichen, weil das sind auch letztendlich nur Menschen im Team.
Ja, und lieber mal zwischendurch mal kurz auftauchen und was sagen, als dass es so lange unterschwellig, dass irgendwas mitgetragen wird. Ja, weil ich glaube, dann entsteht größerer Schaden, als wenn man einfach zwischendurch mal sich zu Wort meldet und ein bisschen Feedback gibt. Ja, da ist unser jetziger Coach Chris Harris ist da ein sehr großer Fan von. Also da wird regelmäßig Feedback eingeholt, da wird Feedback gegeben und das ist eigentlich quasi ein ständiges Hin und Her. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Kultur, die wir da, eine angenehme Kommunikationskultur, die wir da pflegen.
Ja, und da habe ich jetzt nochmal eine abschließende Frage zu dem Thema. Du hast jetzt die Kultur angesprochen und das finde ich sehr interessant, weil glaubst du, oder ist jetzt schwierig zu formulieren, aber glaubst du, es sollten mehr Leute diese Freiheit vielleicht nicht haben, aber diesen Mut sich nehmen, das zu machen? Oder ist das wirklich vielleicht eher nur dem Kapitän vorbehalten und dann vielleicht noch dem Zweiten? Also weißt du, in der Wirtschaft ist es ja jetzt so, dass wir oft Teams Agilität fordern, dass es keine Hierarchien mehr gibt und da weg von geht. Glaubst du, dass es im Sport auch dahin geht oder würdest du eher sagen, da gibt schon einen Grund, warum hier Hierarchie immer noch herrscht?
Ja, ist ein bisschen situationsabhängig sicherlich. Hm. Da wird's, glaube ich, schwierig, ja. Also gerade wenn jetzt jeder sich mit irgendwas zu Wort melden möchte, weil er denkt, er hätte jetzt die Lösung für irgendein Problem und meint ja. das jetzt auch nochmal ansprechen zu müssen. Ich glaube, dann kann es gerade im Sport dazu kommen. Mir fehlt jetzt natürlich, also im Wirtschaftsleben mag ich da jetzt kein Statement zu abgeben, aber gerade im Sport, es gibt ja dieses alte und etwas abgedroschene Sprichwort, dass zu viele Köche den Brei verderben. Und gerade wenn dann zu viel reingequatscht wird, von allen Seiten, glaube ich, dass das im Sport eher eventuell auch kontraproduktiv sein könnte. Ist jetzt eine wilde These, ist jetzt so eine spontane Antwort von mir, weil ich mir über diese Frage vorher keine Gedanken gemacht habe.
Das freut mich tatsächlich,
aber,
dass wir da immer andere graue Zellen bei dir ansprechen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen liebe ich das Format ja so. nee, aber ich habe jetzt so im Kopf irgendwie, weiß nicht, man hat, es wird eine taktische Feinheit besprochen und jeder meint jetzt zum Besten geben zu müssen, wie er das bei irgendeinem vorherigen Team oder unter irgendeinem anderen Trainer praktiziert hat und dass das ja ach so toll funktioniert hätte. Ich glaube, da kommst du ganz schnell auch bei dem verantwortlichen Trainer dann an die Grenzen der Geduld, ja. Und deswegen gibt's da schon, klar, ich denke dann auch nochmal so nach dem Training im Kleinen, vielleicht im Vier- oder im Sechs-Augen-Gespräch kann man nochmal andere Sachen ansprechen, als wenn es jetzt wirklich vor der ganzen versammelten Mannschaft ist. Ich glaube schon, da muss es knackig, vertikal die von oben nach unten kommuniziert werden, ja.
Ja, okay. Ja, ich glaube aber dein Punkt kommt rüber, was du, glaube ich, sagen willst.
Ja.
Ich glaube, ich kann es nachempfinden.
Das Schöne am Sport ist ja auch, dass es nicht so eins zu eins immer, also klar, es gibt überall Parallelen und man kann Analogien sehen, aber das Schöne ist ja doch, dass es nicht immer alles so eins zu eins aus dem Wirtschaftsleben auf den Sport zu übertragen ist, ne?
Ja, absolut. Aber ich finde es halt trotzdem immer wieder so interessant, wo es dann wirklich mal die Parallelen gibt und wo es dann wirklich auch mal funktioniert und wo dann halt aber auch wieder die Grenzen, ich sag mal, von diesen Parallelen sind, ne? Und wo es dann wieder doch eine andere Welt ist im Sport. Ja. Sag mal, Dom T, lebst du da hinten eigentlich noch, Alter? Ich muss ja deine gesamte Tonspur hier rausschneiden. Du stirbst da ja.
Ich hoffe, sein Gehen von gerade ist nicht drauf, hoffe ich. Als ich meinen Monolog hier gehalten habe. Das habe ich schon gesehen, ja?
Nee, ich habe ja alles mitbekommen, aber irgendwie hat es gerade dann irgendwie im Hals gekratzt und dann musste ich mal aufstehen.
Aber das hat auch bei mir kurz für Irritierung gesorgt.
War
bei ihm weg.
Das Gute ist, das ist ja nicht ins Mikro gesprochen, ne?
Ja, aber, Dom, hast du auch noch mal eine Frage? Hier
komm, ja, ich hab
mal los. Ich hol dich mal mit dir ins Boot wieder.
Ja, die Performance-Nudel hat auch noch mal eine Frage. Hast du vorhin gesagt, ne? Performance-Nudel?
Performance-Nudel, ja.
Ja, großartig. Als ihr dann vorhin über die, oder Dom, als du vorhin über die Thematik des Kapitäns gesprochen hast, was mich dann nochmal...
Du hast doch zugehört.
Ihr habt zugehört, ja.
Das hat er noch so aufgeschnappt, jetzt versucht er sich da irgendwas aus den Fingern zu saugen.
Ja, ich freue mich, dass sich Lennart so freut. Das darf auch mal sein. Mir geht's, ich würde dich gerne mal fragen, wie war das für dich mit Karl Elamin zusammenzuspielen? Das war doch bestimmt auch ein ganz bestimmter Charakter, oder?
Ja, klar. Also Khalid war mit Sicherheit. Na gut, ich durfte auch meine ganze Jugend mit Per Günther zusammenspielen und auch noch kurz im Profibereich. Aber ich würde schon sagen, dass Khalid da, no offense, aber das war der beste Point Guard, glaube ich, mit dem ich zusammenspielen durfte. Das war schon Wahnsinn. War ja auch schon ein bisschen betagt, als er zu uns gekommen ist, aber was der da immer noch abgerissen hat. Und auch, ja, da sieht man dann, in dem Alter erntet man dann die Früchte, wenn man wirklich wenn man die ganze Zeit ja, auf seinen Körper Acht gegeben hat oder das auch immer noch tut. Und dann, ich glaube, der hat ja auch sehr intensiv dann auf dich und auf dein Know-how zurückgegriffen. Von daher wird der sicherlich da, er war ja auch schon zu Gast bei euch im Podcast. Werdet ihr da sicherlich zu Genüge drüber gesprochen haben. Aber wie gesagt, das war eine krasse Erfahrung, mit so einem Point Guard zusammenzuspielen. Und der hat auch all das, der hat auch all das, nee, da war ich nicht Kapitän, nee, da war David Gottbold noch da.
Ah, okay. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, macht ja nichts. Der hat all das verkörpert, was so Leadership-Qualitäten angeht. Ja, der ist immer in seinem Alter, ja, der hat jetzt auch nicht, den jetzt auch nicht mehr da, weiß nicht, irgendwie im Stadion, durchs Stadion hetzen dürfen, auf der Laufbahn oder was, oder durch irgendwelche, ja, was weiß ich, verrückten Drills da, so, da hat er sich auch mal rausgenommen, hat sich die Freiheit genommen, einfach mal zu sagen, hey Coach, hey, kann nicht mehr, und aber der hat abgeliefert. Der hat immer abgeliefert, ja. Und dann, ja, das kannst du aber auch nur bringen, wenn du auf deinen Körper Acht gibst, ja.
Ja, genau. Und da sind wir dann auch wieder bei dem, wer gibt seinen Senf dazu und wer nicht. Ein Khalid kann sich das rausnehmen. Hätte ich das da in dem Jahr gemacht mit meinen, weiß ich nicht, als ich mein FSJ da gemacht habe mit 19. So, das geht natürlich nicht. Und ähnlich ist es wahrscheinlich in der Kommunikation. Ist jetzt sehr, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber, Dom, du hast doch bestimmt noch eine Frage. Komm, ich schwimme hier gerade ein bisschen, gebe ich offen zu.
Ja, eine Frage, die ich auch immer gerne stelle. Dom, wenn du jetzt deine Karriere nochmal von vorne anfangen würdest, würdest du irgendwas anders machen?
Jetzt wird's deep. Ich muss kurz eine Gegenfrage stellen, ja? Habe ich alle Informationen, die ich gesammelt habe bis zum jetzigen Zeitpunkt, sind die noch vorhanden oder würde ich einfach wieder starten als der dumme 20-Jährige, der ich damals war?
Nee, die sind noch vorhanden, die Infos.
Ja. Ja, nee, ich glaube schon im Großen und Ganzen habe ich schon einiges oder den Großteil auch richtig gemacht. Gerade so die großen Entscheidungen, wo man spielt, natürlich, zu welchem Verein man sich jetzt anschließt. Das sind ja so die großen Entscheidungen, die man als Sportler zu treffen hat. Was man dann daraus macht, ist eine andere Frage. Aber erstmal, wo du wirklich, zu welchem Team committest du dich? Und ich glaube schon, dass ich das jederzeit wieder so machen würde.
Und auch die Station, wo du nur kürzer warst? Oder bist du jemand, der quasi, also, weil das ist, glaube ich, ja, du hast es vorhin einmal gesagt, erst ganze Jugend da, dann warst du 3 Jahre da, dann 1 Jahr da und dann 4 und jetzt bist du, glaube ich, auch schon wieder das 3. Jahr irgendwo.
Ja, ich war zwischendurch 1 Jahr in Gießen. Das ist auch, die kürzeste Station gewesen.
Aber war ja wahrscheinlich auch eine wertvolle Erfahrung, aus der du dann im Endeffekt gut positiv schöpfen konntest, oder?
Ja, das ist auch immer die Frage der Betrachtungsweise, ne? Also das war sicherlich kein einfaches Jahr, dadurch, dass wir auch, oder dass die Gesellschaft, die Trägergesellschaft auch in finanzielle Probleme geraten ist und wir nur ganz kurz einer Insolvenz entgehen konnten, war natürlich sportlich auch, ich glaube, wir haben die letzten 14 Spiele, glaube ich, nur noch mit einer Rumpftruppe gespielt. Also alle Amerikaner, die gut verdient haben, wurden halt, da wurden die Verträge halt aufgelöst, damit man mit einem gewissen Rumpf dann auch, der halt zum größten Teil aus Deutschen bestehen musste, weil es ja da schon die Regelung gab, wurde dann halt die Saison ja mehr oder weniger krampfhaft versucht zu beenden, damit man nicht die Lizenz verliert oder irgendwie, so genau weiß ich das nicht mehr, was da jetzt dazu geführt hat. Aber es macht natürlich keinen Spaß, 14 Spiele, ja, im Prinzip ja fast chancenlos zu sein. Ja, also wir haben dann noch, ja, es war dann noch ganz wild, wir haben dann noch zwei Importspieler dazu bekommen, für ganz kleines Geld wahrscheinlich. Aber die waren dann auch nur da, um irgendwie fette Statistiken aufzulegen und sich vielleicht noch für einen anderen Club dann im nächsten Jahr zu präsentieren. Ja, aber auch da, ich bin nicht so ein Typ, der sagt, oh, das war so blöd, da war alles, da hat nichts gestimmt. So, ich habe auch da gute Leute kennengelernt. Und wer weiß, ich habe dadurch ja auch viel auf dem Feld gestanden. Viel mehr als ich sonst. Also ich hatte bis dahin, weiß nicht, meine 10, 12 typischen junger deutscher Minuten, die man da so kriegt, vielleicht mit Anfang 20. Ja, außer natürlich jetzt die krass, ich rede jetzt nicht von den krass Talentierten, ja, da habe ich ja nie zugehört. Aber ich habe so meine 10, 12, 15 Minuten. Und dadurch, dass dann halt, ja, das alles mehr oder weniger in die Brüche ging, stand ich auf einmal 20, 25 Minuten auf dem Feld. Und ja, hab dann auch wirklich gute Spiele gemacht. Und ich weiß nicht, ob Johann sonst auf mich aufmerksam geworden wäre. Deswegen ist das immer so schwierig, ja. Alles hat ja irgendwie einen Einfluss auf alles, was danach passiert.
Da kommt mir jetzt gerade nochmal eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich da mal so reingrätschen darf. Und zwar dieses Phänomen, was du beschrieben hast, wenn Spieler in dem Team, oder wenn du jetzt vielleicht, sagen wir wieder, als Kapitän das Gefühl hast, da ist ein Spieler im Team, der eher für sich spielt als fürs Team. Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Gab es da dann auch schon Leute, die das dann irgendwann verstanden haben? Blicken wir jetzt zurück auf die Situation mit dir und Johann, wo es vielleicht auch Schwierigkeiten gab? Oder meinst du, das ist, wenn die das einmal gemacht haben, kriegt man die nicht wieder zurück ins Boot? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Oder wie wurde damit in deiner Karriere umgegangen, dass es sich vielleicht verbessert hat?
Ja, ich glaube, in dem Sinne, das Wichtigste, was ein Spieler verstehen muss, ist, dass deine Statistiken noch so toll aussehen können, wenn dein Team nicht erfolgreich ist, dann wirst du nicht den Vertrag bekommen, den du dir vorstellst. Ja, und wenn du 20 und 10 machst und denkst, da stehen dir alle Türen offen, aber du spielst bei einem Absteiger, ja, dann stehen dir alle Türen in der Liga darunter, stehen dir dann alle Türen offen, aber in der Liga, wo du halt mit deiner Mannschaft nicht erfolgreich warst, ich sag nicht, dass der dann keine Chance hat, da einen Job zu bekommen. Aber ich glaube, was wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu verstehen, ist, dass der Teamerfolg die individuelle Leistung aussticht. Ja, ich rede jetzt nicht von einem, dass jetzt, wenn einer 10 Minuten spielt und nur weil der gerade bei einem Winning Team ist, dass der dann garantiert irgendwelche tollen Verträge bekommt. Ja, aber
sonst wäre ich durchgestartet in meiner Karriere.
Dann hättest du jetzt noch ein paar mehr Medaillen auf deinem Klo.
Absolut.
Nee, ich glaube einfach, dass das ausschlaggebend ist, zu verstehen, gerade junge Spieler, dass es Klick macht und zu sagen, okay, wenn meine Mannschaft erfolgreich ist, dann wird sich das früher oder später auch auf meinem Gehaltscheck irgendwann bemerkbar machen, wenn wirklich das der Antrieb ist, ja, wenn man wirklich einen Spieler nur darüber kriegt, boah, dann ist es eh schwierig, weil dann muss man, seine Motivation ist dann eindeutig extrinsischer Natur, ja, und dann musst du vielleicht sehen, dann wird es vielleicht auch mal schwierig, sondern vielleicht, dass man dann guckt, welche Hebel kann man noch drücken, dass die Motivation eher von irgendwie von innen herauskommt, ja, weil das ist auch die eine Sache, die ich immer sagen würde, grundlegend die notwendige Bedingung für Teamerfolg ist, würde ich immer sagen, ein higher purpose. Ja? Also ein Team braucht immer irgendwas, was irgendwas übergestellt ist, was jetzt nicht mit Spielegewinn zu tun hat oder mit wie viel Geld am Ende des Monats auf dem Konto landet, sondern da muss irgendwas anderes sein. Ja? Da muss eine Kameradschaft zum Beispiel sein. So wie wir, als wir in Göttingen als wir in Göttingen die Pro A Championship gewonnen haben. Dieses Team.
Ja, ja.
Das war einfach, da gab's das einfach. Da gab's einfach diesen Zusammenhalt. Klar, das Team war auch so zusammengesetzt. Wir waren ein Stück weit zum Siegen verdammt. Ja, also ich glaube nicht, dass Johann sonst noch, weiß nicht, 7 weitere oder 6 weitere Jahre in Göttingen dann geblieben wäre, wenn das so nicht funktioniert hätte. Also wir waren ein Stück weit zum Gewinnen verurteilt. Aber ich glaube auch, dass wir genau die richtigen Charaktere hatten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, da erfolgreich zu sein.
Und ich meine, man muss es im Endeffekt trotzdem ja erstmal aufs Feld bringen, ne? Nur weil du vom Papier her geile Spieler hast und irgendwie die richtigen Statistiken bei den erfolgreichen Teams hatten, heißt es ja noch lange nicht, dass die in dieser neuen Konstellation, weil das muss man ja schon dazu sagen, das Team war ja, wenn ich richtig verstehe, fast komplett neu zusammengestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und da erstmal, ja, du hast es jetzt Higher Purpose genannt, den zu finden, das muss man halt auch erstmal schaffen. Und erst dann können, ich sag mal, diese PS auch wirklich auf die Straße.
Genau, ja.
Wie glaubst du, es ist, glaube ich, nicht, dass man das beantworten kann. Nee. Ich wollte gerade fragen, wie glaubst du, entsteht sowas? Oder kann man sowas herbeiführen? Oder ist das einfach, entweder es ist da oder es ist nicht da?
Ich glaube schon, dass man das herbeiführen kann. Wenn man sich jetzt so eine lebende Legende wie Coach Aito anguckt, den müsste man mal fragen. Ich nominiere hiermit Coach Aito.
Ich gehe davon aus, dass er uns zuhört, absolut. Ich denke, jetzt haben wir einen Druck.
Nein, aber der hat es ja irgendwie geschafft. Ich meine, jetzt kann man diese Saison betrachten, wie man möchte. Es war sicherlich keine normale Saison, aber er hat es geschafft, mit Alba Berlin eine Meisterschaft zu gewinnen. Ja? Und das hat er auch in seiner Karriere immer wieder gezeigt, dass er es schafft, mit Teams erfolgreich zu sein. Und er hat es auch immer wieder geschafft, dass junge Spieler überperformen, über ihren Erwartungen performen. Ja?
Ja.
Deswegen wird er diese Frage sicherlich beantworten können. Ich hatte jetzt die leichte Aufgabe, nur zu sagen, ob ich glaube, dass man das irgendwie herbeiführen kann. Und das glaube ich, dass man das kann. Und Leute wie er sind das perfekte Beispiel dafür.
Ja, und bei ihm ist ja so interessant, dass er es immer darüber macht, indem er Vertrauen gibt, ja, den Spielern, dem Team gegenüber und auch die entsprechenden Freiheiten, die damit einhergehen. Aber die Spieler nutzen es halt nicht aus, wie man jetzt vielleicht teilweise andere Leute sagen würden, ja, wenn ich denen jetzt hier Freiheit gebe, dann machen die da draußen Zirkus und hier funktioniert gar nichts mehr.
Ja, also man ist ja nicht dabei, man weiß ja nicht, was tagtäglich im Training passiert. Weil auch er wird auch dieses Vertrauen nicht einfach so herschenken, mit Sicherheit nicht.
Ja, ja.
Sondern da müssen irgendwelche.
Dann wär's ja auch nichts wert.
Ja, da müssen irgendwelche Prozesse im Gang sein, die er wahrscheinlich in seinem kleinen Tagebuch stehen hat, was an der Tagesordnung ist, das wissen können wir Außenstehende nicht beurteilen.
Ja, jetzt nochmal ein Aufruf an die Poppies. Also wenn irgendwer nur ganz entfernte Kontakte zu dem hat, ja, irgendwie müssen wir den hier reinkriegen. Wir brauchen Brain Pops von Coach Aito. Ganz klarer Aufruf auf Social Media, wie auch immer, bringt den uns hier vors Mikrofon. nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt nicht hier Coach Aito die ganze Zeit loben. Dom, ich fand, das war eine richtig geile Folge mit dir. Du hast ja auch richtig, richtig abgeliefert. Ich persönlich fand es sehr interessant, was du hier für Statements gebracht hast. Und gleich, wenn ich das Ding hier nachbearbeite und das nochmal mir anhören muss, werde ich auf jeden Fall auch nochmal gut hinhören und mir, glaube ich, einige Notizen vielleicht doch nochmal mitnehmen für den Alltag. Sei es jetzt in der Wirtschaft oder sei es im Sport. Das lasse ich jetzt mal offen.
War das eigentlich deine erste Podcast-Aufnahme als Gast?
Ja, das war meine erste Podcast-Aufnahme, ja. Und ich bin sehr intensiver Nutzer, also was jetzt das Hören von Podcasts angeht.
Weitem, was hörst du sonst so?
Bei weitem im Moment würde ich sagen, oder jetzt schon seit geraumer Zeit, das meistgenutzte Medium. Weit vor, weiß nicht, jetzt irgendwelchen Streaming-Anbietern oder auch das traditionelle Buch, was bei mir auch einen hohen Stellenwert hat. Aber ich glaube einfach, weil der Podcast kann man wunderbar auch als Nebenbei-Medium nutzen, ja, wenn man in der Küche steht und sich ein proteinhaltiges Abendessen zubereitet. Da kann man auch mal gemischtes Hack nebenbei hören zum Beispiel, ja.
Oder ah, du bist ein Hacki.
Auf ja, jeden klasse. Fall, der ersten Stunde ja. sogar, ja.
Ja, ich auch. Das ja, also grandioser Podcast.
Ja, naja, und sonst, also ich höre wirklich viel, ne? Also hier Bratwurst und Baklava ist dann mit zwei Comedians, ist ein sehr empfehlenswerter Podcast. Aber ich höre natürlich auch den BBL-Podcast hier mit von Magenta Sport. Den finde ich super. Mhm. Ich will jetzt hier nicht groß Werbung für andere Podcasts machen. Ich wollte nur mal sagen, dass ich da wirklich natürlich auch ein bisschen dann aufgeregt war jetzt oder zumindest in freudiger Erwartung, als ich gehört habe, dass ihr was mit mir plant, beziehungsweise schon als Harper mich dann nominiert hatte. Ich ja schon quasi täglich aufs Handy gestarrt und den Anruf erwartet.
Und, ja, ich glaube, das ist jetzt die erste Nominierung, die wir auch wirklich durchziehen, oder Dom?
Die erste nicht, weiß nicht, aber ja, wir haben auf jeden Fall noch eine etwas längere Liste offen.
Ja, ja, hier auch nochmal eine Frage, jetzt auch nochmal, nachdem die erste Aufgabe an die Poppies ist ja ganz klar, Coach Aito muss in diesen Podcast. Und zweite Aufgabe wäre ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach Mann. Ach genau, hier, wir brauchen irgendwie auf Instagram, wir sind ja hier so richtig kacke, was unser Social-Media-Game angeht,
boah, muss
ich uns jetzt mal so ein bisschen ankreiden.
Ja gut, ey, aber ich glaube, schlechter als bei mir kann es nicht werden, also ich finde quasi nicht statt in den sozialen Medien einfach, und das hat auch, also erstmal, gut, ich bin natürlich auch Familienmensch und wir haben uns gesagt, unsere Kinder, da wird es keine Fotos geben, einfach auf Social Media, das muss ja jeder... Das muss jeder selbst entscheiden und wir wollen das dann irgendwann mal die Kids selbst entscheiden lassen, wenn sie in einem, ja, noch nicht mündigen, aber schon in einem Alter, wo sie vielleicht auch, wo man ihnen die Auswirkungen erklären kann so ein bisschen, dass sie das dann mal selbst entscheiden. Also ich finde das, ich bin keiner generell, der Sachen verteufelt und schon gar nicht Social Media oder so, aber ich würde es dann halt meine Kinder gerne selbst entscheiden lassen. So, die sind jetzt noch nicht, die können sich jetzt halt noch nicht wehren, ja. Und wenn ich dann manche Eltern sehe, die dann schön das obligatorische Foto, auch wenn das Kind das erste Mal aufs Töpfchen geht, ja, dann denke ich immer, oh Gott, ey, das ist jetzt für immer da draußen. Selbst, ich meine, gut, jetzt gibt's ja Stories und sowas, die ja dann gelöscht werden, aber selbst da, ja.
Weiß ja, und wir nicht. Brauchen jetzt sowas in unserer Story oder irgendein Poppy, der sich mit Instagram auskennt, ja, der oder die das gut kann. Wir brauchen mal so einen Nominee-Count oder sowas, wo wir quasi jetzt auch gleich die Nominees von Dom irgendwie so abspeichern können und dass man da irgendwie mal wählen kann oder irgendwie sowas. Weißt du, wo ist denn wirklich das Interesse? Wer haut denn hier mal coole Nominees raus? Ist es nur der Harper mit Dom Spohr oder gibt's auch noch andere Nominees, die eigentlich auch ganz cool waren und die es wert wären, hier im Podcast zu sein? Ich denke, da gibt's einige, aber naja. Ich würde jetzt sagen, wir haben so eine gute Stunde. Das ist von der Zeit her ja eigentlich immer so das, wofür wir zielen. Trotzdem, ihr beiden jetzt nochmal kurz die Chance für ein Abschlussstatement. Mich hat sehr gefreut. Ich bin sehr zufrieden mit der Folge. Mir hat Spaß gemacht. Und bei gemischtes Hack zu bleiben, das letzte Wort hat wie immer und dann, also jetzt ihr beide. Nicht der wunderbare Tommy Schmidt.
Ja, Dom. Hast du auch eine Nominierung für uns? Ich glaube, es hat Lennart schon wieder vergessen.
Das ist doch jetzt ein scheiß Statement, Mann. Deswegen, ich habe dir die Zeit gelassen hier, Alter.
Hey Jungs, wenn ich noch ein, zwei Minuten mir rausnehmen dürfte. Ich weiß, wir sind
absolut,
ein bisschen
absolut.
Über die Zeit, ne? Aber es hat jetzt wieder tatsächlich wieder aktuellen Bezug. Und wollte das eigentlich nicht an die große Glocke hängen. Aber ich sehe jetzt schon wieder Zehntausende. Und ich weiß auch nicht, ob ihr das überhaupt in eurem Podcast haben wollt. Aber wenn nicht, dann müsst ihr das halt einfach irgendwie rausschneiden. Aber ich sag's jetzt einfach, weil ich sehe jetzt schon wieder Zehntausende auf die Straße gehen für irgendwelche, die gegen die Maskenpflicht sind oder gegen die Maßnahmen der Bundesregierung. Da kann man, also jetzt in Bezug auf Corona, da kann man sicher stehen zu, wie man möchte. Und es gibt sicherlich verschiedene Blickpunkte, das zu betrachten. Aber ich möchte noch einmal plädieren an alle Poppies. Nehmt die Scheiße ernst. Also es ist nicht so, dass das Ding dass man das mal eben so durchmacht. Ich sag's jetzt, ich war Ende Juni an Covid-19 erkrankt. Ich hab's durchgemacht, meine älteste Tochter auch. Die zum Glück ohne Symptome. Mich hat's richtig zerlegt. Also ich war nicht im Krankenhaus oder so, ich musste nicht beatmet werden, aber ich hatte wirklich Probleme gesundheitlicher Natur. Ja, alles, was man so hört, Fieber, Gliederschmerzen, auch neurologische Sachen. Also mein Geschmacks- und Geruchssinn sind bis heute weg. Und ich bin einer, der sowas wegstecken kann. Ja, und wenn einer jetzt vielleicht mit 70, 80 Jahren und Vorerkrankungen, das ist nicht mal eben so ausgestanden. Und wenn es jetzt nur darum geht, in irgendeinem Supermarkt eine Maske zu tragen und wir können damit wirklich Leute schützen, dann lass uns das doch einfach machen. Also wie gesagt, ich hatte es, ich kann es aus erster Hand sagen. Es wissen nicht viele, ich hielt das nie für nötig, das irgendwie an die große Glocke zu hängen. Aber wie gesagt, jetzt aus aktuellem Anlass sage ich es hier jetzt und nochmal das Plädoyer an alle, das ernst zu nehmen. Wie gesagt, wenn das einen wie mich so aus den Latschen kickt, dann wird das für andere, kann das für andere richtig gefährlich werden.
Dafür geben wir natürlich gerne Zeit. Und jetzt, aber da, ich will da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Ich schließe mich da voll und ganz an.
Ja, same here.
Und dann jetzt nochmal die Frage, Dom. Oder Dom, du willst sie doch immer stellen. Ich habe es ja schon wieder vergessen, deiner Meinung.
Hast du an irgendwen gedacht, den du für unsere Show nominieren könntest?
Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar ist es auch ein ehemaliger Spieler der BG Göttingen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der schon mal nominiert wurde.
Oh, ich bin so aufgeregt.
Es ist nicht Lennart Stechmann. So viel sei gesagt. Der müsste ja dann hier in doppelter Funktion tätig werden. Nein, der ist es nicht. Sondern es ist der, ich glaube, auf jeden Fall intelligenteste, vom Basketball-IQ her intelligenteste Spieler, mit dem ich auf dem Feld gestanden habe. Der Typ hat Dinge gesehen, oder der konnte mir sagen, obwohl er mit dem Rücken zu mir stand, konnte er mir sagen, guck mal, das hast du gerade falsch gemacht in der Verteidigungssequenz. Ja, das habe ich auch so in der Form vorher noch nie erlebt und auch bis jetzt nicht mehr. Und gepaart mit einer gewissen Akribie und auch wirklich Intensität, die er in sein Training legt. Deswegen denke ich, der ist ein guter Gast für euch in einer der nächsten Folgen vielleicht mal. Es ist Alex Ruoff. Wäre wieder eine Folge auf Englisch, aber da seid ihr ganz firm schon mit. Da habt ihr ja schon den einen oder anderen dabei gehabt. Und ich glaube, der Typ, also wenn man sich da nur mal, als der verletzt war und dann sein Road to Recovery, sag ich mal, das war ja, hat er ja sehr gut dokumentiert, auf Instagram auch. Und wenn man sich das nur angeguckt hat, da konnte man schon eine Menge Motivation draus ziehen. Und ich denke mir immer nur, junge Spieler, abonniert Alex Ruoffs Account, weil da werdet ihr sehen, was es wirklich ausmacht, was es heißt, permanent an seinem Game zu arbeiten und permanent auch an seinem an seiner Leistungsfähigkeit zu trainieren. Deswegen glaube ich, dass der hier wirklich ein paar gute Sachen beitragen kann.
Ja, der war auch schon, ich weiß nicht, ob er schon mal nominiert wurde, aber der spielte schon des Öfteren bei uns in Überlegungen die Rolle. Hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber der wird kommen. Da würde ich jetzt meine Hand für ins Feuer legen. Das ist ein Nominee, den werden wir auf jeden Fall in die Tat umsetzen. So, dann probiere ich es jetzt nochmal mit den letzten Worten. Wie gesagt, es hat mich sehr gefreut. Mega geile Folge, auch nochmal jetzt dein Abschlussstatement, sehr emotional. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Dom, dass du hier warst und um wieder nochmal eine Referenz zu Gemischtes Hack. Leute, seid lieb zueinander.
Ja, Dom, auch von mir, grandios. Ich bin begeistert. Danke für deine ganzen Insights, auch für die ganzen Komplimente in meine Richtung natürlich. Bist einfach ein geiler Typ.
Vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, wirklich. Und an alle Poppies da draußen, trainiert fleißig, Körper und Geist. Ist ganz wichtig.
In diesem Sinne.
Exactly. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.